Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Große Ideen brauchen eine Bühne. Permanent Banking sucht erneut die inspirierendsten Visionärinnen unserer Finanzwelt. Der Fintech des Jahres Award 2025 ist gestartet. Hier werden GründerInnen, InvestorInnen und Unternehmen ausgezeichnet, die mit Mut und Leidenschaft die Branche verändern. Bewerbt euch noch bis zum 3. Oktober jetzt in den Kategorien Newcomer, etabliertes Fintech, InsurTech und InvestorInnen des Jahres und nutzt die Chance auf Sichtbarkeit, Netzwerk und ein exklusives Spotlight bei der DigiFin Berlin im November. Wer wird Fintech der Herzen? Die Community entscheidet live. Alle Infos und Bewerbungsformulare gibt's unter permanentbanking.com. Sei dabei, gestalte Zukunft beim Fintech des Jahres Award 2025.
Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Lieber Jochen, wir wollen auf den September gucken. Wie geht's dir?
Gut. Und dir?
Ja, auch den Umständen entsprechend. Ich glaube, es ist der dritte Podcast aus dem Krankenhaus.
Jetzt wieder Krankenhaus, ja. Aber ich glaube, es geht ja trotzdem gut. Es ist nur eine kurze Untersuchung, oder?
Krankenhaus war das andere irgendwie auch. Es ist halt nur, nennt sich dann Reha, aber ein Krankenhaus ist es trotzdem.
Ja, okay. Ja, du wurdest vermisst bei der BEX. So viele Leute haben dich angesprochen, wo du bist. Von daher, schade, dass es nicht geklappt hat.
Ja, nächstes Mal. Ja. Und du bist nicht bei der Cybos.
Nee, und ich bin nicht bei der Cybos. Wir haben gerade im Vorfeld drüber gesprochen. Wenn man nicht Banker ist und seine Korrespondentbank Peers kennenlernen muss oder wieder treffen muss und Dienstleister ist, um mit Bankern in Kontakt zu kommen, ist die Cybos vermutlich eine ziemlich langweilige Konferenz. Und ich war zwei, dreimal da und habe kein Interesse, jetzt noch mal hinzugehen.
Wahrscheinlich ist LinkedIn voll, weil die Cybos in Frankfurt ist und deshalb ganz, ganz viele Menschen diesmal da sind. Jochen, aber ja, lass klar, uns nicht sowieso länger vorplänkeln, sondern lassen Sie die News des September reingehen und lassen uns anfangen mit dem niederländischen Fintech Bunk, die jetzt eine Strafe bekommen haben von der niederländischen Zentralbank. Und für mich reiht sich das ein, einfach in die News-Reihe von nahezu jeder Neobank und jetzt halt auch in Holland. Also, Bunk hat wiederholt AML-Verstöße. Wo ist die News?
Also das ist in mehreren Bereichen Déjà-vu, nur halt jetzt nicht mal die BaFin, sondern auch die Holländer. Ich glaube, das ist so der rote Faden, der durch die ganzen Aufsichten geht bei den Fintechs. Die gucken da rein und finden immer diese AML-Verstöße. Jetzt habe ich auch da keine
Sieht aus wie eine Lernkurve, ne? Sieht einfach aus wie eine Lernkurve, bei der Aufsicht als auch bei den Neobanken.
Ja, nee, bei den Neobanken weiß ich nicht, ob die Lernkurve da ist. Die Lernkurve ist höchstens danach da, wenn die Aufsicht im Haus war. Nee, mir fehlen da die Insights, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ganzen Neobanken unterschätzen das AML-Thema im Kontext des Wachstums. Deswegen da auch die Lernkurve. Und die Aufsichten gehen systematisch von Haus zu Haus und klopfen an und gucken und finden was.
Sieht so aus, ne? Und Bunk ist, glaube ich, die erfolgreichste und größte holländische Neobank. Und insofern dahin zu gucken, lohnt sich mit Sicherheit. Und wenn du halt, ich glaube, das ist bei Bunk auch der Fall, europaweit unterwegs bist, wirst du mit Sicherheit Opfer teilweise auch von Playern, die halt gerne solche Neobanken für die Eröffnung von neuen Konten benutzen.
Total. Ich meine, es gibt aber in Holland noch ein anderes großes Fintech, wie du weißt, Adyen, die noch viel größer sind, die auch im Zahlungsverkehr sind. Entweder haben die es besser unter Kontrolle haben die Aufsicht noch nicht klingeln gehabt.
Das ist natürlich auch möglicherweise eine andere Frage, ob du im Retail-Bereich unterwegs bist oder ob du halt im Business-Umfeld unterwegs bist. Ne? Jochen, dann lass uns gucken. Ich glaube, wir haben da auch einen kleinen Artikel auf Payment und Banking zu gehabt, zu den Aktivitäten der Auslandsbanken in Deutschland. Und JP Morgan ist natürlich schon lange eine Auslandsbank auch in Deutschland gewesen, aber bisher waren sie nie im Retail-Geschäft unterwegs. Und jetzt, und das ist auch schon lange ein Gerücht, beziehungsweise nicht nur Gerücht, sondern halt sich auch im Markt herumgesprochen, wollen sie in Deutschland live gehen? Wir warteten eigentlich alle darauf, wann es endlich losgeht. Jetzt wissen wir, dass es in 2026 passieren soll. Wir wissen auch, dass ein ehemaliger ING-Kollege, Daniel Jano Manibardo, glaube ich, der neue CEO oder jedenfalls Deutschland-Geschäftsführer werden wird. Und sie wollen starten, hört, hört, mit einem Tagesgeldangebot. Was sagst du?
Ja, wir hatten ja auch einen Artikel schon ein bisschen Meinung gehabt bei Payment Banking. Vielleicht kann man den auch nochmal in die Shownotes reinposten. Also erstmal, dass die kommen und dass sie mit Tagesgeldkonto kommen, ist insofern vermutlich keine große Überraschung. Bei dem Neobanken-Panel hat der Kollege von Finanzszene ja auch relativ ausführlich gezeigt, irgendwie 54 Milliarden verdienten die deutschen Banken über das Zinsergebnis, dass man da natürlich reingeht und da auch Volumen auch eine JP Morgan aufsaugt, macht total Sinn. Was mich nur wunderte, ist, JP Morgan arbeitet ja laut Gerüchten bzw. laut konkreten Aussagen von verschiedenen Dienstleistern und aus der Industrie seit 5 Jahren schon mit einem Riesenteam in Berlin, und dass die dann so lange brauchen, um dann mit einem Tagesgeldkonto rauszukommen. Da
bist du sicher, dass sie seit 5 Jahren in Berlin arbeiteten, oder arbeiten sie seit 5 Jahren an dem Thema, was sie halt auch in UK gestartet haben, also das Chase-Produkt, weil das ist ja mittlerweile auch sehr erfolgreich. Und da wurde ja immer gesagt, okay, so etwas wird es wahrscheinlich auch in Deutschland geben, dass seit 5 Jahren in Deutschland gearbeitet wurde mit dem großen Team. Das hatte ich so noch nicht gehört.
Also ich weiß von etlichen Hires, die dahin gewechselt sind. Das ist dieses Chase-Ding für Deutschland, ja. Ich weiß auch von ein paar Dienstleistern hinten dran, die da eine elementare Rolle spielen im Kartenbereich bei diesem Konto. Also, und das ist ja auch alles, also die Informationen, die man da bekommt, die sind jetzt nicht erst irgendwie ein halbes Jahr alt, sondern schon Jahre alt. Entweder haben die einen riesen Pivot gemacht, haben alles nochmal zurückgestellt, oder brauchen einfach so lange. Und das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, also irgendwie Copy-Paste von der Kernbankenstruktur aus UK, das hier aufzusetzen, das zu übersetzen, sollte eigentlich nicht so lange dauern. Weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber haben sich halt ihre Zeit genommen.
Aber geht was interessant, ne? Was da weiterhin passiert. Also den Artikel, den wir gemacht haben, bei Payment und Banking nochmal zu teilen, glaube ich, ganz gute Idee, weil man ja auch sieht, dass die BBVA momentan auch unfassbar viel Werbedruck im Fernsehen zum Beispiel macht. Ne?
Ja, und das Kuriose ist, dass dieses Angebot genau dann kommt, wenn die BBVA das erste Jahr des 3%-Angebots ausläuft. Da mag es einen Zusammenhang halt geben, nach dem Motto, ich habe die Zinsfischer bei der BBVA im Visier, die dann auch überkommen, dann so JP Morgan und das nächste Zinsangebot abgreifen. Mal gucken.
Lasst uns überraschen. So, Jochen, wir haben letztes Mal lange über die Ausfälle gesprochen von PayPal und die Probleme, die PayPal hatte im Zahlungsverkehr. Haben ein bisschen darüber philosophiert, woran es denn lag. War es ein Bug? War es irgendwie ein anderer Fehler? Und jetzt hatte die europäische Payment-Hoffnung Vero auch ein paar Probleme, Zahlungen von Volksbanken durchzuführen. So ein bisschen war das dann auch so, dass der eine oder andere sagte so, guck mal, die können es auch nicht so richtig. Aber wahrscheinlich ist die Relevanz noch nicht ganz so groß gewesen, ne?
Also erstmal, meines Wissens war es keine Störung bei Vero selbst, also die waren davon gar nicht betroffen, sondern eine Störung bei den Volksbanken des Vero-Prozesses. Der Impact war, sagten alle natürlich, ja, das haben keine Leute angerufen. Klar, wenn man schaut, wie wenig Leute Vero nutzen, werden die natürlich nicht sofort anrufen. Das ist natürlich der Impact einer Störung, egal bei wem sie ist, natürlich immer größer, wenn da viele Kunden hinten dran sind. Und bei Vero ist das eigentlich sogar ein Signal gewesen, dass offensichtlich bei den Volks- und Raiffeisenbanken so gut wie keine Kunden das nutzen, dass sie sich auch nicht beschwert haben. Aber das Interessante ist ja, dass im Rahmen dieser PayPal-Störung, insbesondere aus dem genossenschaftlichen Sparkassenbereich, ja also sehr viel Häme und so ein bisschen auch Marketing gemacht wurde aus diesem Fehler. Es gab ja da irgendwie einen Screenshot, manchmal im VR-Banking, kontrolliere deine PayPal-Zahlung und nutze Vero das nächste Mal. Dass es alle erwischen kann und man eigentlich mit Störfällen kein Marketing und kein Vertrieb machen sollte. Und ich glaube, das ist jetzt dem einen oder anderen anhand dieses Beispiels nochmal sehr klar geworden.
Dann lass uns weitergehen. Und wir haben gerade schon einmal über Holland gesprochen, nämlich über Bunk, dass da auch eine Aufsicht da ist. Und jetzt ist es so, dass das Fintech Now, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, wo wir auch gesagt haben, wo findet in der Wertschöpfungskette Now eigentlich statt und was vermarkten sie eigentlich, jetzt mit ihren Alternative Investments nach Holland gehen, in die Niederlande gehen. Was sagst du?
Also erstmal nochmal kurz ein kleiner interner Podcast-Hinweis auf einen Podcast, der zumindest, ich weiß nicht, wann dieser jetzt ausgestrahlt wird, aber zumindest am letzten Freitag, heute ist der 29. September, am letzten Freitag bei Payment Banking war, nämlich ein DEX-Panel inklusive der CEOs, des CEO von Now, wo man auch da ein bisschen tiefer in dieses Geschäftsmodell reingeht und auch sehr interessante Statistiken mitnimmt, auch zum Thema, was verdient eine Bank eigentlich am ETF und wann ist ein ETF für eine Bank nicht mehr profitabel, nämlich im Jahr 4. Das ist sehr, sehr interessant, was da alles bei diesem Panel rausgekommen ist. Und insofern erstmal da der Querverweis auf diesen Podcast, um bei Now noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Und prinzipiell macht es total Sinn für so eine Plattform, die ja letztendlich Zugang zu Private Equity bietet, das dann eben nicht nur über verschiedene Distributionspartner national, sondern auch international zu managen, weil letztendlich der Bedarf ist ja in allen Ländern ähnlich. Der Bedarf vom Private Equity ist egal, ob das Geld aus Deutschland, Niederlande, Italien oder wo auch immer kommt. Von daher ist es aus meiner Sicht total sinnvoll, was man da macht.
Und warum ist mittlerweile immer Holland so ein Markt, wo man reingeht als Fintech, wenn man aus Deutschland kommt? Habe ich jetzt schon ein paar Mal irgendwo mitbekommen, dass der ein oder andere, die ein oder andere dann den holländischen Markt erstmal aufmacht. Also früher war es dann erstmal Österreich, Schweiz und sowas und jetzt ist es ganz oft Holland. Hast du eine Idee, warum?
Ja, Schweiz war immer das Problem wegen Lizenzen. Deswegen, also Österreich ja, bei Schweiz war immer schwierig. Ich finde, sowohl der niederländische Markt als auch der österreichische Markt sind von den Konsumentengewohnheiten relativ nah an Deutschland. Und was ich noch von ewigen Zeiten weiß, von Finnlieb, aber das mag sich auch mittlerweile massiv verändert haben, weil es auch mal 10 Jahre her ist, dass der Vertrieb von Finanzprodukten in den Niederlanden auf der Lizenzseite deutlich einfacher ist als in anderen Ländern, beispielsweise wie in Frankreich. Und deswegen Niederlande da häufig sich, wenn man diese Matrix hat und vergleicht, in welche Länder gehe ich denn, Einfachheit von der Lizenz, Ähnlichkeit von der Konsumenteneinstellung, dass dann Niederlande auch relativ weit oben rankt.
Okay, gut. Dann lass uns mal gucken, Jochen. Wir haben eine weitere Neobank, wo das ganze Thema Aufsicht, wo das ganze Thema möglicherweise AML, Sicherheitsmängel und sowas auch eine Rolle plötzlich spielt, nämlich die C24 Bank. Ich finde, man hat gar nicht mehr so viel von ihnen gehört, außer zuletzt, als man klar wurde, dass die ursprünglichen Check24-Gründer die Bank mehr oder weniger zurückgekauft haben. Aber jetzt hört man halt auch von interner, dass es Sicherheitsprobleme, Chaos und dergleichen gab. Was hast du denn gehört oder was hast du denn mitbekommen?
Also ich habe auch nur die Öffentlichkeitsberichterstattung mitbekommen. Ich kann es mir insofern zusammenreimen, dass es natürlich, weil die auch sehr stark gewachsen ist, dass da wie häufig die internen Prozesse dem externen Wachstum so etwas hinterherhinken. Und wenn da natürlich auch eine BaFin reinkommt, die ein bisschen genauer hinschaut und Wert legt, dass man eben nicht eine 80%-Lösung hat, insbesondere eben auf der Marktfolge, dass es dann eben zu ein paar Problemen kommt. Aber Details liegen mir nicht vor. Ich kann nur das wiedergeben, was ich auch aus der Presse gelesen habe.
Gut, dann lass uns auf Klarna gucken. Über die haben wir auch schon lange gesprochen und du hattest ja schon ein paar Mal auch über deren IPO gesprochen. Jetzt war es soweit. Der IPO hat stattgefunden zu einer Bewertung von 15 Milliarden. Und wenn du jetzt nochmal zurückguckst auf den Zeitpunkt, wo sie ursprünglich an die Börse gehen wollten, und das, was sie jetzt erreicht haben, was sagst du? War das ein erfolgreicher IPO? War das kein erfolgreicher IPO? War die Verschiebung im Nachhinein sinnvoll? Wie ordnest du das ein?
Also erfolgreich ist, glaube ich, immer eine Perspektive, von welcher Seite man schaut. Also ich kann mir vorstellen, von Seiten der frühen Investoren und auch viele Mitarbeiter war es ein sehr erfolgreicher IPO. Von denjenigen, die am Tag oder vor IPO gezeichnet haben, und dann den Aktienkurs am Tag der Veröffentlichung gesehen haben, war es auch ein erfolgreicher IPO, weil es über 30% nach oben ging. Wenn ich mir allerdings die Investoren anschaue, die zuletzt eingestiegen sind zu einer Marktkapitalisierung von 46 Milliarden und vielleicht auch die Mitarbeiter, die gerade dann erst ins Unternehmen gekommen sind und ihre Stock Options bekommen haben, da ist weniger ein Erfolg. Und insbesondere letztere Mitarbeiter, da gibt es ja das Beispiel, was Pip Klöckner im Doppelgänger-Podcast erklärt hat, dass da offensichtlich Mitarbeiter auf zugeteilte Aktien Steuern gezahlt haben zu der hohen Bewertung. Jetzt ist die nur für 15 Milliarden an die Börse gegangen. Das heißt, der Wert der Aktien ist weniger als das, was man an Steuern gezahlt hat. Und für die ist natürlich eine Katastrophe. Aber so ist es halt, wenn man zu hohen Bewertungen in Unternehmen reingeht. Das kann immer mal passieren. Um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen.
Wobei 45 Milliarden und 15 Milliarden schon ein großer Unterschied ist, ne?
Ja, aber man weiß nie, ob man mitten in der Blase reinkommt oder nicht. Das ist halt Teil des Startup-Geschäfts. Deswegen besser, man kommt in der frühen Phase rein, hat natürlich dann das Risiko, dass vielleicht das Unternehmen gar nicht an IPO geht, weil es vorher pleite geht. Das ist einfach ein Risiko.
Nee, aber
deine Frage zu beantworten. Aus meiner Sicht war es jetzt kein großer Unterschied, ob man jetzt an die Börse gegangen ist oder damals. Damals hat man die gleiche Marktkapitalisierung angestrebt. Also von daher sind sie ein bisschen später gekommen. Die Luft aus meiner Sicht nach oben ist weiterhin eher begrenzt. Also ich glaube nicht, dass wir schnell die paar 40 Milliarden sehen, weil es gibt ja halt den Peer, das hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast diskutiert, den Peer Affirm, die auch um mehr oder weniger gleiche Marktkapitalisierung hertreten. Ich glaube, um mal wieder auf 40 Milliarden oder gar mehr zu kommen, muss Klarna einfach hochprofitabel werden, großes Wachstum nachweisen. Das werden sie jetzt nicht sofort in den nächsten Wochen machen, sondern das ist eine Sache eher von Quartalen und Jahren. Aber ausschließen würde ich es nicht.
Naja, und möglicherweise auch eine andere Story haben und nicht nur ein Buy Now, Pay Later sein, so wie in Affirm.
Genau.
Jochen, dann lass uns über eine andere Neobank bzw. Neobroker sprechen aus Deutschland. Und das Thema hatten wir jetzt gerade auch schon mal bei Now, aber jetzt hier nochmal ein bisschen anders. Trade Republic eröffnet eine neue Asset-Klasse für seine mittlerweile 10 Millionen Kunden und geht auch ins Private Equity bzw. In Alternative Assets. Was sagst du dazu?
Gut für die Demokratisierung, gut für die Kunden. Ich habe hier ein paar Fragezeichen bei diesem Kontext, weil auf der einen Seite es nur zwei Fonds gibt. Das hatten wir, glaube ich, auch bei Now schon mal diskutiert, dass es wichtig ist, dass man breit streut, was Now hat, weil die eben mehrere Private Equity Fonds haben, weil die Bandbreite der Returns der Private Equities sehr, sehr unterschiedlich sind. Insofern ist da eine Streuung durchaus gut. Oder man hat halt dann vielleicht das Pech oder das Glück, je nachdem, auf dem richtigen Fonds zu setzen. Aber das ist halt immer, wie gesagt, eine Zufallssache. Und das andere, wo ich noch ein paar Fragezeichen habe, ist, die haben da so ein neues Konstrukt gewählt mit so einem LTIF, wo man auf der einen Seite schnell rein kann, aber auch gleichzeitig wieder raus kann. Also wird ein gewisser Satz des Geldes beiseite gelassen, um dann die wieder raus wollen und verkaufen wollen, auszuschütten. Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil am Ende des Tages, wenn dann die nächste Börsenkrise ist und die Leute wollen schnell an ihr Geld, wird emotional schnell verkauft und Private Equity, also das, was einmal angelegt ist in Private Equity, ist ja eher ein sehr, sehr langfristiges Geschäft mit Laufzeit von 10 Jahren, bis da dann eine Ausschüttung ist. Also von daher mal gespannt, was im kritischen Fall ist, wenn dann zu viele bei Trade Republic emotional auf den Verkaufen-Knopf drücken, ob dann das Gleiche passiert wie bei diesen ehemals offenen Immobilienfonds, die dann in geschlossene Immobilienfonds umgewandelt wurden und dann über Jahrzehnte oder über 10 Jahre plus jährlich ausschütten, je nachdem, wann dann halt die Immobilien verkauft wurden. Das ist ein Thema und da kann Trade Republic auch Opfer des eigenen Erfolges sein.
Lass uns mal überraschen, wobei dieser Trend zu Alternative Investments über Retail ja momentan einer ist, den wir überall sehen. Ne? Über Now haben wir gerade gesprochen. Jetzt sehen wir es bei Trade Republic und Deutsche Bank bietet das mittlerweile auch an, einen ersten Fonds, der von einem Fondsmanager von der Partners Group verwaltet wird. Also ich glaube, das wird nicht mehr so weg sein. Und in der Tat, das Konstrukt, was du gerade genannt hast, den LTIF, der ist ja auch europäisch reguliert. Der ist einfach neu da. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Ein Jahr, ein halbes Jahr. Und dass es in so ein Konstrukt reinkommt, reguliert wird, ist ja auch nicht so schlecht. Ne? Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, dass du wieder rauskommst, ist, glaube ich, Teil der LTIF-Regulierung.
Also ich hab keine Ahnung, wie das genau geht, aber zumindest wie der Kommunikation war, habe ich so verstanden, es geht wohl relativ schnell. Also ich weiß es von Moonfair, da gibt es so einen Secondary-Markt, der dann irgendwie alle paar Monate mal aufmacht und dann gibt es Leute, die raus wollen und Leute, die dann halt in die alten Fonds, die gegebenenfalls schon gut performen, rein wollen. Und dann gibt es dann Möglichkeit zu traden. Ich weiß nicht, ob dieses eher langfristige Investment im Private Equity mit einer kurzfristigen Auszahlung, so wie man es im Moment wohl vermarktet, in irgendeiner Weise kompatibel ist. Im Kleinen sicherlich, aber im Großen bei speziellen Events, keine Ahnung.
Ich glaube, es ist ja auch eher der Punkt, dass du die Möglichkeit aufmachst, zu sagen, du kannst es auszahlen. Das ist halt nicht so, wie man es dann möglicherweise früher mal verstanden hat. Ob man das dann tut, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber dass die Möglichkeit besteht, ne? Das sind ja zwei verschiedene Ebenen. Ja. Jochen, lass uns doch über die nächste News sprechen. Und das ist, hier ist meine Tasse. Möchten Sie die mitnehmen? Danke. So. One of the first players im deutschen Payments, die Computop, wird jetzt vollständig übernommen. Und der CEO, der auch schon immer da war und ich glaube, den ich auch schon seit 2000, 2001 kenne, damals noch in der Nebenrolle, glaube ich, die er bei der Sparkasse Bamberg noch hatte, wo sie damals dann das Computop Payment Gateway eingeführt haben, zieht sich zurück. Also was will ich eigentlich sagen? Computop wird komplett von Nexi überkauft und Ralf Glades ist weg. Gibt's das? Eine Payment-Konferenz in Deutschland ohne Ralf?
Wobei, ich habe ihn schon lange nicht mehr auf Payment-Konferenzen gesehen, fairerweise.
Du weißt auch, was ich meine.
Aber ja, also er ist Mr. Online-Payment und auch ich kenne ihn seit dem Jahr 2000.
War er Mr. Versandhandel Online-Payments.
Genau. Als ich nämlich die ersten Integrationen für 3D Secure gemacht habe und auch Geldkarte im Internet mit ihm pilotiert habe. Also
super erfolgreich.
Super erfolgreich, genau. ich fand Computop immer und ihn immer sehr offen, Neues auszuprobieren, neue Zahlverfahren auszuprobieren, auch Alternativen und Wettbewerb zu schaffen für die Händler. Insofern wird er fehlen. Keine Ahnung, ob er in den Unruhestand kommt oder über irgendwelche Advisory-Mandate dann doch wieder eine Rolle spielt. Ich glaube,
ehrlich gesagt, der macht nichts mehr.
Die Frage ist, ob er nichts mehr machen muss oder ob er nichts mehr machen will. Das ist, glaube ich, die große Frage.
Ich glaube, es ist beides.
Das kann sein, genau. Letztendlich müssen wir mal berücksichtigen, wann wir darüber gesprochen haben, über den Einstieg von Nexi bei Computop, weil es war ja damals so ein kleines Bietergefecht, das ist auch, glaube ich, 2 Jahre her oder so, mit der VR Payment. Was die Gerüchteküche mir damals geflüstert hat, war, dass der Exit-Preis, der quasi jetzt dann wohl gezahlt wurde, auf der damaligen Basis festgelegt wurde. Also insofern, wir haben ja damals fast den Höhepunkt der Bewertung gehabt. Man muss jetzt sich eine Bewertung von Worldline anschauen. Und Nexi ist auch massiv nach unten gegangen. Und er hat, glaube ich, den Deal zum für ihn allerbesten Zeitpunkt gemacht. Und deswegen zu deiner Frage, ob er muss oder nicht muss, ich glaube, er hat einen wohlverdienten Exit als Entrepreneur hinter sich.
Sei es ihm gegönnt. Herzlichen Glückwunsch, lieber Ralf.
Absolut, ja.
So, und Stefan Kück übernimmt die Leitung.
Ja, Gratulation.
Jochen, die Kollegen von PayPal gehen eine Kooperation mit Google ein zur Stärkung ihrer digitalen Sicherheit, also ein KI-Bündnis. Ja, ne? Sag Reis oder machen wir weiter?
Ja, ist eigentlich fast ein Must-Have in diesem neuen Agentic Commerce-Hype. Da muss man einfach sich mit positionieren. Ob es was wird, wird sich später zeigen.
Dann, aber trotzdem, PayPal und Personalien haben ja immer irgendwas. PayPal kriegt eine neue Chefin. Carola Wahl, vorher Nexi Concalis, wird jetzt neue CEO von PayPal.
Ja, sie ist ja aus, bei Concalis war ja da, oder bei Nexi Dachhead und ist da ja Anfang des Jahres rausgegangen, jetzt bei PayPal. Warum der PayPal-CEO oder Dach-CEO gekündigt hatte, wissen wir nicht. Es war auf jeden Fall lange vor dem Datenschutzvorfall. Insofern bleibt ihr jetzt so ein bisschen auch so das Aufräumen dessen, was da auch an Porzellan zerschlagen wurde. Und aus meiner Sicht keine einfache Rolle, keine einfache Situation für sie, weil der Wettbewerb steigt massiv. Alle versuchen, ein Stück vom Marktanteil von PayPal rauszubekommen. Ob die neue PayPal-Strategie, die aus den USA kommt, so schlagkräftig ist, muss ich erst noch herausstellen.
Und in Deutschland / Europa zieht, ne?
Genau, und das auch, genau. Das ist eine herausfordernde Aufgabe.
Meinst du, PayPal ist einfach jetzt mittlerweile in Europa, in Deutschland so eine Cash-Cow, wo du eigentlich nicht mehr viel falsch machen kannst, aber auch nicht mehr viel tun musst?
Man kann fast mehr falsch machen, als richtig tun.
Ich habe gestern Abend mit dem alten Kollegen zusammen Abend gegessen und wir sprachen über eine Softwarefirma hier aus Hamburg, wo wir beide mal gearbeitet haben und wo es im Grunde genommen eine Cash-Cow gibt, weil einfach Menschen immer weiter Abonnements abgeschlossen haben. Und du kannst eigentlich nur was falsch machen, indem du nicht jedes Jahr eine neue Version rausbringst, wo ein bisschen was Neues drin ist. Und das ist einfach echt eine Cash-Cow ohne Ende. Also da gibt es eigentlich nichts groß falsch zu machen. Wie gesagt, außer, ja, genau. So, und ist das bei PayPal anders?
Die Stickiness der Kunden ist ein bisschen anders, weil es kein Abo ist, sondern ein transaktionsbasiertes Geschäft. Aber die Stickiness der Kunden ist weiterhin sehr stark. Aber lass uns nicht vergessen, wie lange haben wir jetzt schon Apple Pay Online und wie bequem ist das? Und wie viele Antworten von PayPal gibt es da drauf? Nicht so viele, ist immer noch etwas mehr cumbersome als eigentlich der Benchmark. Jetzt kommt Vero um die Ecke, auch mit neuen Ideen im Payment. Es kommt vielleicht mal irgendwann digitaler Euro um die Ecke, auch mit neuen Ideen im Payment. Also von daher, oder die ganze Stablecoins, sind wir gleich wahrscheinlich nochmal drüber reden. Sie müssen sich anpassen. Also zu lange auf dem Zug zu sitzen und einfach immer die gleiche Richtung fahren zu lassen, funktioniert von der P&L. Aber im Marktanteil weiß ich nicht. Und es gibt das leider negative Beispiel von eBay, die sich ausschließlich auf die Cash-Cow fokussiert haben und eben nicht mehr auf den Marktanteil. Und wir müssen uns erinnern, vor 10, 15 Jahren war eBay immer noch größer als Amazon. So, aber Amazon hat innoviert. Und eBay ist heute ein Bruchteil von Amazon. Und haben
halt das große Business auf Kleinanzeigen und das Thema Kleinanzeigen total unterschätzt, ne? Und sowas wie Vinted nicht verstanden
auch das,
und
auch
so weiter,
das.
Ne?
Genau.
Ja, du hast recht.
So, und das ist die große Gefahr aus meiner Sicht bei PayPal.
Gut, dann drücken wir der Carola Wahl die Daumen, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft, wobei, das ist ja auch etwas, was du noch besser weißt als ich, aus Deutschland heraus kann man ja auch immer nur bedingt das beeinflussen, was bei PayPal wirklich stattfindet.
Und bedingt ist noch freundlich ausgedrückt.
Jochen, die Solaris Bank hätte beinahe einen neuen CEO bekommen, der sehr
schillernd.
Was ist der Begriff? Ja, genau. Ich wollte strahlend sagen, weil strahlend wäre falsch gewesen, der sehr schillernd ist. Frank Niehage. Er hat angeblich abgelehnt. Was glaubst du? Wäre es gut gewesen, wenn Niehage der neue CEO geworden wäre?
Das ist natürlich sehr viel Kaffeesatzleserei. Was will die
Warte, ich habe meine Kaffeetasse gerade der Kollegin mitgegeben. Also da habe ich gerade keine mehr hier.
Was will die japanische, der japanische Shareholder, japanische Bank, SBI, mit der Solaris machen? Also was ist die neue Strategie? Und darauf basierend kommt natürlich darauf an, wie sind auch die Kompetenzen des CEOs. Also wenn es um beispielsweise Karte und Retail-Payment geht, war jetzt Frank Niehages Expertise jetzt nicht die größte. Wenn es um Restrukturierung und M&A-Themen und neue Visionen geht, vielleicht schon, weil er ist Ex-Investmentbanker von Goldman Sachs und hat ja auch bei FedEx die Akquisition mit DEGIRO gemacht und da quasi einen größeren Player gebaut, was nach allen Streitigkeiten trotzdem ihm immer als sehr, sehr positiv zugeordnet wurde. Also von daher, wir wissen natürlich nicht, was die Strategie des Shareholders mit der Solaris ist und wie dann das Profil des CEOs ist. Aber offensichtlich hat er jetzt abgelehnt. Eine einfache Rolle ist es nicht. Der aktuelle CEO hat ja signalisiert, er hat es mehrmals bereut, überhaupt dahin gegangen zu sein. Und steht es natürlich noch im Vertrag bis, ich glaube, 2026 zur Verfügung. Aber letztendlich die Uhr tickt. Die müssen einen Nachfolgekandidat und somit auch eine Nachfolgestrategie präsentieren.
Ich bin gespannt. Also, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Carsten hat zwar gesagt, er ist nicht mehr lange da, aber irgendwie ist er immer noch da und irgendwie sieht man immer wieder News von ihm. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass er das einfach auch die ganze Zeit weiterhin auch so macht. Und jetzt haben sie da, glaube ich, auch gerade den großen Schritt gemacht mit der ADAC und sind irgendwie ja nicht nur mit der Migration live, sondern machen die nächsten Schritte und das funktioniert ja auch.
Das funktioniert ja,
aber, genau. Aber trotzdem, also er ist ja vermeintlich der Lame Duck, aber irgendwie macht er ja noch seinen Job, ne?
Totgesagte leben länger und er macht nicht nur seinen Job, er macht aus meiner Sicht einen guten Job. Also diese ja. ADAC-Migration, à la Bonheur. Am Anfang gab es ein bisschen Probleme, aber im Vergleich zu dem ein oder anderen Migrationen war das sehr, sehr geräuschlos. Und natürlich hat die Solaris auch ein paar andere Probleme, klar. Aber also, ich finde, er ist immer noch der richtige Mann am richtigen Ort.
Dann machen wir mal weiter. Und du hast gerade die Stablecoins im Kontext von PayPal schon erwähnt, die ja, by the way, auch einen Stablecoin betreiben, also ein White Label, aber sie betreiben einen. Aber trotzdem, das Business heizt sich auf und auch in Europa. Und wir haben ja schon über den Stablecoin, den die DBS mit rausgegeben hat, Allunity gesprochen. Aber jetzt kommen 9 weitere Banken mit einem Stablecoin, also ein typisches Bankenkonsortium. Mit Sicherheit auch ein Thema auf der Cybers, kannst du wahrscheinlich von ausgehen. Deshalb auch die Pressemitteilung kurz vorher, wo die Deka dabei ist, die UniCredit dabei ist, die ING dabei ist. Was sagst du dazu?
Ja, also meine erste Reaktion war, ist es mehr als die übliche Cybers-Bankkonsortium-Pressemitteilung, die jedes Jahr zu Cybers irgendwie kommt und die wir seit Jahren immer haben. Es gibt ja auch etliche Blockchain-Trade-Finance-Modelle, die immer zu Cybers kommuniziert wurden, von denen man Jahre später nie wieder was gehört hat. Unter der Voraussetzung, dass sie es wirklich ernst meinen, finde ich das eine sehr, sehr spannende Rolle. Weil das sind alles Banken, die in irgendeiner Weise Kapitalmarkt bzw. Corporate Banking Zugang haben. Und der Nachteil von so einem Single Stablecoin von einem Issuer ist, ich muss dann Vertrauen in den Issuer haben, ich muss Kunde von dem werden, etc. etc. Hier trifft es gleich alle Kunden von diesen Banken. Und das hatten, also wenn es wirklich so gemacht wird, hätte das einen Riesenvorteil, insbesondere im Kapitalmarktgeschäft und im Corporate Banking. Es, wie gesagt, bleibt zu schauen, ob es eine übliche PR-Meldung zu Cybus ist oder tatsächlich mehr dahinter kommt.
Wir haben aber noch eine weitere Meldung, dass der digitale Euro beschleunigt wird. Und plötzlich, ich meine, das ist ja allein diese Meldung, der digitale Euro könnte möglicherweise auf der Blockchain laufen.
Ja, also oh das...
Wenn Herr Binsen noch da wäre.
Diese Sache mit dem digitalen Euro ist ja an sich schon mal lustig, weil es ja de facto 2 digitale Euros gibt. Den Retail-digitalen Euro und den Wholesale. Der Wholesale soll so eine Art Stablecoin sein.
Aber gibt es den Wholesale denn schon? Weil das ist ja bisher nicht...
Nee, da gibt es nur einen Piloten. Aber wird es dann irgendwann auch geben? Die EZB versucht das händeringend irgendwie zu trennen, weil sie auch sagt, das Geschäft, das Retail-Geschäft, das Corporate-Banking-Geschäft hat nichts mehr dazu tun, halte ich von nichts. Weil wenn man Player wie PayPal anschaut, wenn man Player wie Stripe anschaut, zeigen die, dass dieses Corporate-Banking und das Retail-Banking schon irgendwie zusammen migrieren, zusammenfahren, gerade im Zahlungsverkehr. Aber so ist es halt. Jetzt kam diese Aussage, dass es angeblich auf Ethereum und Solana läuft. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Zentralbank, die immer sehr starken Wert auf eigene souveräne Infrastrukturen legt, das auf einer externen Blockchain baut? Also ich glaube da nicht dran. Ich glaube vielleicht an Brücken, dass es in irgendeiner Weise Brücken gibt an öffentliche Blockchains. Aber dass es eine öffentliche Blockchain ist, auf der der Retail-Digitale Euro ist, ich habe schon viele Hypothesen zum digitalen Euro gehört, aber das ist mit Abstand die steilste. Aber wer weiß, die Dynamik sind sehr stark und wir lassen es mal überraschen.
Vielleicht ist es einfach auch eine Dynamik oder auch ein Statement, um das Projekt überhaupt noch relevant zu halten.
Ja, also ich habe es ja in einem anderen Podcast von Finanzen neulich den heißen Herbst genannt. Das Problem ist, dass jetzt die Entscheidungen in Brüssel vorbereitet werden. Gibt es den digitalen Euro oder nicht? Und deswegen laufen sich alle Lobbyisten, die Handelslobbyisten, die Bankenlobbyisten, die Verbraucherschutzlobbyisten, die Souveränitätslobbyisten, Politiker, laufen sich alle heiß und haben alle teilweise sehr unterschiedliche Agenden. Von daher mal gucken, wie das alles ausgeht. Je näher es an diese finale Entscheidung geht, desto mehr Stilblüten werden wir vermutlich sehen.
Dann lass uns noch einmal nach UK gucken und die nächste Meldung von Revolut, die uns sagen, sie werden in den nächsten 5 Jahren 11,5 Milliarden Euro für globales Wachstum ausgeben und wollen das vor allen Dingen in den Kernmärkten Großbritannien, Frankreich, USA tun, um halt zum Ziel zu kommen, 100 Millionen Kunden zu erreichen. Krasse Zahlen, ne?
Total. Also wenn das was wird, wird es vermutlich eine der größten globalen Retailbanken. Und normalerweise würde man sagen, die jungen Gründer, die sind verrückt und spinnen. Aber das Revolut hat halt in der Vergangenheit bewiesen, dass sie auch die abstrusesten Ziele erreichen können. Und von daher, ich würde das nicht als Quatsch abtun. Aber es ist trotzdem ein dickes Brett, was sie da bohren. Aber wenn man nochmal den Vergleich zu den Kollegen in Berlin von N26 macht, also hat N26 denn überhaupt eine Marktkapitalisierung von 11,5 Milliarden? Das ist das, was die mal einfach schnell in die nächste Expansionsstufe investieren wollen bei Revolut. Das ist ein beeindruckendes Statement, wie weit Revolut N26 schon enteilt ist.
Naja, und das ist für mich momentan mit Abstand die größte europäische Neobank, ne? Und wir gucken sonst immer so ein bisschen noch nach Brasilien, die Nubank. Aber ich glaube, selbst die wird wahrscheinlich nicht unbedingt größer sein. Und es ist schon echt beeindruckend, wie Revolut sich weiter breit macht und ja auch in alle Bereiche von Personal Banking geht. Es ist ja nicht mehr nur reines Retail Banking mit einer Karte, sondern es ist Payment, es ist Trading, also es ist SMB, es ist irgendwie, also da entsteht gerade wirklich eine globale Bank.
Ja, aber es gibt so einen kleinen Kontraindikator. Ich war letzte Woche am Flughafen München und bin über München woanders hingeflogen und dann waren diese Gate-Finger, also wo man dann vom Gate zum Flugzeug laufen, mit diesem ausziehbaren Tunnel da, waren voll plakatiert mit Revolut. Das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe mit ähnlichen Marketingaktionen, war bei der berühmten Royal Bank of Scotland. Als die stark nach Deutschland wollte. Der Indikator ist jetzt zumindest jetzt nicht so positiv für Revolut. Aber allein die Tatsache, dass sie da so ein Marketing machen, zeigt auch, wie der Anspruch ist. Ich glaube nicht, dass das wirklich sich lohnt, aber das ist eher so ein Statement. Guck mal, wir sind hier.
Aber out of home, gerade da, wenn du halt vor allen Dingen halt auch Leute, die in verschiedenen Ländern unterwegs sind, aus der Historie heraus immer angesprochen hast, dann passt der Flughafen. Ja. Und ich meine, diese Geldautomaten, über die wir schon, ich glaube, vor 2 Podcasts gesprochen haben, passen irgendwie auch da rein. Also du weißt ja, ich habe immer irgendwie Revolut, oh, ich kann damit nichts anfangen und so weiter. Dabei bleibe ich auch weiterhin irgendwo, dass ich damit bisher für mich nichts anfangen konnte. Aber das Ding fliegt halt. Und alle Dinge, die ich bisher mal für lächerlich bei denen gehalten habe, haben sich im Nachhinein immer als sehr erfolgreich herausgestellt. Jochen, die
Absolut.
Kollegen aus München, du warst gerade am Münchner Flughafen, aber die anderen Kollegen aus München, nämlich Scalable Capital, erhalten jetzt ihre, ich weiß, es gibt keine Vollbanklizenz, wenn es trotzdem immer wieder so, eine Vollbanklizenz und werfen jetzt ihre White Label Bank, nämlich die Baader Bank, mehr oder weniger raus, ne?
Nicht nur wir nennen es Vollbanklizenz, sondern das war auch die künstliche Intelligenz, die ich gebeten hatte, nochmal unsere News zu
Die hört ja
ergänzen.
uns zu.
Und die hat auch Vollbanklizenz genannt. Ja, ja, also insofern, aber die Kollegen von Scalable haben jetzt die volle Banklizenz, vielleicht können wir es so auszudrücken. Und versuche natürlich da auch jetzt ein bisschen mehr Geschäft links und rechts zu machen, was ihnen das dann auch ermöglicht, also auch Einlagen etc. Ist ein logischer nächster Schritt, haben auch die Trade Republic-Kollegen schon, hat auch eine FlatEx schon, also von daher ein weiterer Schritt im Wachstum zu einem reifen Neobroker.
Krass, ne? Wenn man sich überlegt, dass sie ursprünglich mal irgendwann als mehr oder
Robo-Advisor.
weniger Robo-Advisor, so ähnlich wie Warmo gestartet sind, zu was sie
Ja.
mittlerweile geworden sind, ne?
Total. Aber ich meine, das ist
Glückwunsch.
ja aus meiner Sicht, macht den Unterschied zwischen guten und weniger guten Gründern aus, dass sie auf dem Weg das Geschäftsmodell nochmal adaptieren, pivoten in eine andere Richtung und das dann auch erfolgreich machen und man dann quasi das ursprüngliche Geschäftsmodell schon fast wieder vergessen hat. Während andere, denke mal zum Beispiel an Ginmon, die gibt es immer noch, auch aus Frankfurt als Robo-Advisor, in diesem alten Geschäft hängen geblieben sind. Und wir müssen daran denken, dass die ganzen ETF-Robo-Advisor ja ursprünglich kamen aufgrund des großen Erfolgs von Wealthfront im Silicon Valley, was dann quasi hier kopiert wurde. Und manche haben sich weiterentwickelt und manche nicht.
Jochen, mal C24 hat man vorhin schon darüber gesprochen. Also neben den Problemen, die da so aufgetreten sind, sind es auch nochmal Geldwäscheprobleme. Aber das haben wir, glaube ich, eigentlich schon durchgehabt. Da müssen wir nicht nochmal einen Finger in die Wunde legen. Und dann gibt es auch eine News von Jessica Holzbach, die ja ursprünglich mal bei, jetzt heißen sie ja Quanto, wie hieß es denn nochmal? Die
Penta,
deutsche
Penta,
Penta, bei
Penta.
Penta mit dabei war als Mitgründerin. Und die danach ja irgendwie Peil oder sowas gemacht hat, was, glaube ich, so mittelerfolgreich war. Auch da gab es zwischendurch einen Pivot in Richtung Treasury. Weiß nicht genau, wer sie überhaupt noch gekauft hat. Und jetzt will sie einen Company Builder bauen und bis im Jahr 2025, nein, anders, im Jahr 2025 einen Company Builder aus Skandinavien nach Deutschland holen. Und 1000 Fintechs bauen. Das klingt ein bisschen wie 10 Jahre zurück, oder?
Auch da waren 1000 Fintechs fast schon eine zu große Vision. Also, ja, den
Sehr
Company Builder Zero to Nine, habt ihr von dem erst noch nie was gehört, aus Schweden, will sie nach Deutschland bringen. Ich weiß nicht, ob es noch Zeit ist für einen Company Builder. Also, es sieht man ja auch am Pivot von Finleap hin zu einem de facto Fonds, weil das, was es vor 10 Jahren benötigte, nämlich Komplexität, IT, Legal Advice, das bekommt man heute relativ einfach so als Gründer. Also der Mehrwert eines Company Builders, genau diese Themen zu beschleunigen bei einer Gründung, ist heute nicht so. Und muss man ehrlich sagen, wie erfolgreich waren denn jetzt die Finleap Ventures? Wir haben über Solarspark gesprochen, wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel auch über Insolvenzen gesprochen. Und so Naja-Verkäufen, also so super Success-Story war Finleap jetzt nicht. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, Rocket Internet im Fintech-Bereich überhaupt nicht. Und im E-Commerce-Bereich, ja, sie haben ein paar große Companies rausgebracht, Zalando und Co. Aber ein Großteil der Rocket Internet Companies sind auch nie wirklich abgehoben.
Ja, also wobei daher, du halt diesen Trend des Company Building beziehungsweise der gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur und Ressourcen jetzt durchaus auch wieder bei anderen großen VCs siehst. Ne? Also auch ein Andreessen Horowitz macht gerade wieder etwas sehr Ähnliches, dass sie halt in bestimmten Bereichen sagen, dort stellen wir halt komplette Infrastruktur zur Verfügung und Gründerinnen und Gründer sollen das benutzen. Also das Thema hat scheinbar so eine Wellenbewegung. Also wenn du dich erinnerst, es gab natürlich Rocket ganz am Anfang. Es gab dann so den Ableger, wie du es gerade beschrieben hast, mit Finleap. Es gab aber auch sowas wie Planet BB Project A, die ja mittlerweile eigentlich auch ein reiner VC geworden sind.
Ja.
Die aber halt auch immer gesagt haben,
die ganzen
eigentlich sind
Corporate Company Builders, die auch
ja, aber
alle dann wieder verschwunden sind.
Lass mal eher auf der Seite bleiben, wo es eigentlich vom Geld kam. Und auch im Project ja. A hat ja durchaus immer noch so ein bisschen so diese Ansätze, die verkaufen es aber mittlerweile nur noch anders. Was ich nur sagen will, das scheint so eine Art Wellenbewegung zu sein. Vielleicht hat Jessica dann doch wieder das Timing auf ihrer Seite. Und wir erinnern uns nur an die schlechten alten Zeiten und vielleicht kommst du mir wieder. Und wie wir beide auch wissen, Timing is a bitch. Ne? Also manchmal sind Company-Builder oder manchmal sind halt Ideen zu bestimmten Zeiten halt die falschen. Und in anderen Zeiten sind sie halt genau die richtigen. Und das wissen wir, glaube ich, beide. Ne?
Ja, total.
Jochen, damit wollen wir aber nicht enden mit Timing is a bitch, sondern wir enden damit, dass wir einen Aufruf haben zum Fintech des Jahres. Fintech des Jahres wird verliehen, glaube ich, irgendwann jetzt im Oktober oder November, glaube ich sogar, im Rahmen der DigiFin, einer gemeinsamen Veranstaltung von Bitkom und Payment Banking. Und im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch der Fintech des Jahrespreis verliehen. Wir erinnern uns, glaube ich, beide noch daran, dass wir vor mehr als 10 Jahren, glaube ich, nee, 10 Jahren sind es noch nicht, den ersten Fintech des Jahres in Hamburg verliehen haben. Oder sind es doch 10 Jahre?
Das sind 10 Jahre. Das war irgendwie 2014, 2015 oder 2015, 2016. Ich glaube, 2014, 2015 war das.
Ja, könnte sogar sein, dass es dann schon 11 Jahre sind. Und wo wir dem Dima, so wie er auch immer noch heißt, den ersten Preis verliehen haben. Also, wir wollen jetzt nicht an Sebastian zurückerinnern, sondern wir wollen einfach nur sagen, ey, es geht los und ich glaube, man kann demnächst abstimmen und man kann vor allen Dingen auch ein Publikumsvote vorschlagen. Und deshalb seid ihr gefragt, wenn ihr auf Payment und Banking guckt, dort gibt es die Möglichkeit, teilzunehmen, mitzumachen und euren Anteil zu bringen zu den Wahlen zum Fintech des Jahres.
Ja, und ich glaube, auch noch die Möglichkeit, sich zu bewerben, als Fintech selbst in die Auswahl genommen zu werden.
Siehst du, und sagt,
oder ist
doch,
das vorbei?
Bringt euren Anteil.
Ach so, okay, gut. Ja, ja, macht, was André sagt.
Jochen, vielen Dank. Das war's. Bis zum nächsten Podcast über die
Monat.
Oktober-News.
Genau.
Und vielen Dank.
Tschüss. Danke dir. Mach's gut. Tschüss.